Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir sitzt der Präsident des ZIA, des Zentralen Immobilienausschusses, ein Wahlhamburger durch und durch, langjähriger Manager des Immobilienunternehmens ECE, langjähriger CDU-Politiker und jetzt wissen es alle, bei mir sitzt Andreas Mattner. Schön, dass Sie da sind, Herr Mattner.
Schönen guten Tag. Grüße, Herr Iken.
Ja, Sie kennen das hier aus dem Podcast zum Warmlaufen. Fangen wir mit den 5 Fragen an. Und wenn ich Ihre Vita mir so anschaue, ahne ich, was kommt, wenn ich Sie frage, Ihre Lieblingsstadt?
Naja, gut, ich bin natürlich durch und durch Wahlhamburger. Mir gefällt die Stadt. Ich wohne hier mit meiner Familie. Gar keine Frage.
Ihr Lieblingsstadtteil?
Ich fühle mich im Moment im Oxpark in Langenhorn ganz wohl, weil es ist sehr schön da. Ich habe dort mein Mehrgenerationenhaus. Ich komme gut in die Welt, weil es nicht weit vom Flughafen entfernt ist. Ich finde auch die Innenstadt noch, keine Frage. Also es ist ganz nett dort.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort?
Im Moment vielleicht im St. Pauli-Stadion.
Ah, als gebürtiger Gelsenkirchener.
Ja, auch da gibt es eine atypische Sozialisierung. Wahrscheinlich ziehe ich jetzt mir viel Zorn von Fußballfreunden aus Gelsenkirchen zu, aber ich war in der Bundesliga immer Dortmund-Fan.
Das ist natürlich echt ein Bekenntnis hier.
Ja.
Ja, St. Pauli, steigen Sie auf?
Ich glaube, wenn man zu früh wettet, kann man noch Wunder erleben. Haben ja alle Hamburger Vereine, alle Bundesliga-Vereine immer wieder erlebt. Die Mathematik führt zu so einem solchen Ergebnis.
Ihr Lieblingsgebäude, das darf jetzt nicht das Millerntor-Stadion sein?
Ich glaube, ich werde ein neues Lieblingsgebäude haben, weil eines meiner letzten Projekte hier in Hamburg, das jetzt in Bau gegangen ist, ist das berühmte Objekt, wir nennen das The Tide, in dem das Digitalmuseum zu finden sein wird, aber auch wunderschöne Wohnungen direkt in doppelter Wasserlage. Also das wird ein Place to be, da bin ich ganz sicher.
Und ich dachte, das heißt Tide.
Ja, es heißt sicher auch Tide, das kann man deutsch und man kann es natürlich auch Englisch aussprechen, keine Frage. Hauptsache, man wird nachher hingehen, das ist wichtig.
Waren Sie mal da in Tokio?
Ja, war ich und großartig, oder? Zwar sogar auch noch in einer Delegation mit Bürgermeister Chencha, was damals die begleitenden Journalisten erst einen Moment später rausbekommen haben, ist, dass wir heimlich uns verdrückt haben und gemeinsam mit Lars Hinrichs, dem Promoter des Museums, Bürgermeister und ich, ein Letter of Intent mit den Japanern dort geschlossen haben, um dieses Museum dahin zu bringen. Darauf war ich zu Recht damals stolz und wir haben das sehr, sehr riesige Projekt, was viele, viele Millionen kostet, durch widrige Winde jetzt gebracht von Weltkrisen und sind ja erst gerade in den Bau gegangen. Und das, glaube ich, ein gutes Zeichen auch für Hamburg.
Eröffnung, alles im Zeitrahmen?
Ja, das denke ich, wird sein. Ein so großes Projekt, da traut man sich am Anfang noch gar keine Prognosen zu geben in der Projektentwicklung, wann es fertig ist, weil es so viele Beteiligte hat. Sehen Sie, die ECE war da ja auch nicht alleine tätig, sondern das Studierendenwerk hat in dem Projekt wunderbare Studierendenwohnungen am Start und das muss alles dort reingefieselt werden. Gleiche gilt ja auch für das Digitalmuseum. Also so viele Themen zu erledigen gewesen. Aber wir haben eine riesige, gigantische Unterstützung von der Stadt bekommen. Gleich 3 Senatoren haben sich darum gekümmert. Katharina Fickebank, die damalige Bausenatorin, war dabei. Und vor allen Dingen federführend auch Andreas Dressel. Und mit dieser geballten Kraft aller Beteiligten ist das auf den Weg gebracht worden.
Glauben Sie, jetzt sind wir schon ein bisschen quasi über die fünf Fragen hinaus, dass das so ein quasi Magnet wird, der die Stadt nochmal international auch attraktiver macht?
Ja, absolut. Es zeigt sich ja in Asien, welche Zugkraft dieses System des Digitalmuseums hat. Und das zeigt sich nicht nur in Japan, sondern auch in China. Und dass dann der nächste Weltstandort, wenn man so will, Hamburg für Europa wird, das wird eine große Magnetwirkung haben. Ich will nicht zu sehr über Besucherzahlen, die damit verbunden sind, jetzt schon spekulieren. Aber ich würde mal sagen, das Miniaturwunderland wird bereichert durch eine weitere ähnlich attraktive Geschichte in der Region. Und davon werden alle Hamburger und natürlich auch der touristische Standort auf jeden Fall profitieren.
Dann dürfen Sie jetzt noch ein Haus hier abreißen. Welches trifft es?
Bitte?
Ein Haus dürfen Sie noch abreißen hier
abreißen.
Im Podcast.
Nur abreißen ist jetzt nicht so meine
Spezialität. Geht auch. So schön ist Hamburg ja nicht, dass nicht ein Gebäude mal
da reif für die Abschlussbirne ist. Da habe ich keine spontane Idee, muss ich sagen.
Na, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, aber ja. Wir haben ja auch einige weitere Themen hier im Podcast. Ich habe gesehen, Sie haben ja 17 Jahre für die Ruhrnachrichten gearbeitet. Da sind wir ja quasi Kollegen.
17 nicht, aber ich war in jungen Jahren auch für die Ruhrnachrichten tätig. Das begann in der Zeit, als ich noch Abiturient war. Da habe ich mich neben meiner späteren Profession, ich bin ja Jurist und bin im Bauwesen tätig, habe ich mich auch für die Öffentlichkeitsarbeit immer interessiert, weil es ist natürlich wichtig, wenn man Botschaften, wenn man Dinge hat, dass man die auch richtig transportieren kann. Und meine erste Station war dann als junger, noch nicht mal als Abiturient, mich für eine Region der Ruhrnachrichten dort engagieren zu können, an meinem Elternhausstandort. Und das war dann doch für einen längeren Zeitraum nachher die Münstersche Zeitung. Ja, auch das war so, was natürlich alles später, als ich mit meinen Studiengängen fertig war, keine Rolle mehr spielte. Ich habe aber sicher auch in vielen Verbänden oder politischen Zusammenhängen, in denen ich war, entweder als Pressesprecher oder eben jedenfalls als jemand, der Dinge auch dann transportieren kann, eine große Hilfestellung für mich selber gehabt.
Ja, ich bin nämlich über Ihren Satz gestolpert, quasi die Überschrift auch für das heutige Thema vielleicht. Wer heute baut, geht bankrott. Über die Lage am Immobilienmarkt. Ist es wirklich so dramatisch oder ist es schon die Zuspitzung des ehemaligen Journalisten?
Und ich war jetzt 30 Jahre für die ECE tätig, also wirklich intensiv als Manager in der Immobilienbranche. Ich habe davor mich auch ums Bauen gekümmert. Ich war persönlicher Referent von einem Staatssekretär gewesen im Bauwesen. Und
von den Echternach?
Ja, genau. Ist ja auch hier noch bekannt, dass ich sogar auch baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion war. So, dann hat man eine Menge Erfahrungen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich nach der Finanzmarktkrise 2008, 2009 nochmal in eine Lage komme, wo sich gleich drei Weltkrisen kumulieren. Das war wirklich nicht erkennbar, nicht abschätzbar. Mit drei Krisen meine ich erstmal natürlich die Corona-Krise, die wir hatten, die zwar nicht die Immobilienklasse Wohnen ins Problem gebracht hatte, aber andere Handelsimmobilien, Hotelimmobilien, das war schon eine harte Zeit. Wir mussten intensiv dafür kämpfen, die Firmen durchzubringen und für Handels- und Hotelmieter eine Existenz zu sichern. Und dann hat man schon gedacht, naja, dann kann ja nicht kurzfristig schon wieder was Neues kommen. Wir sind parallel immer, das muss man sagen, in einer Klimakrise. Wir müssen handeln und handeln bedeutet auch komplexe Themen tun, Finanzierung sicherstellen. Klimaschutz ist nicht für Nulltarif zu haben. Man muss die Lasten, die damit verbunden sind, gerecht verteilen. Das ist ein riesiges Thema. Ich würde das nach wie vor auch als Weltkrise betrachten. Und dann kam das, mit dem nun überhaupt keiner mehr gerechnet hat. Mit Anbeginn der Ukraine-Krise sind unsere Märkte wieder komplett in den Keller gefahren. Wir sind bis heute da nicht raus. So, und da sind wir jetzt an einem Punkt, den ich, glaube, niemand so in der Form hätte vorausschauen können, dass derzeit wirklich, wir machen das ja alle insbesondere immer am Thema Wohnen fest, was uns nicht ausreichend ist, nur zu tun, denn eine vitale Stadt besteht natürlich auch aus Hotelimmobilien, Handelsimmobilien und vielen mehr. Die haben ähnliche, vor allen Dingen Zinsprobleme, ja. Aber wenn man jetzt alle Faktoren zusammennimmt, die einen Neubau neu an den Start bringen sollen, dann müsste man im Bereich Wohnen unter den jetzt geltenden Bedingungen in den Bereichen unteren und unteren Mittelbereichen von Wohnsegmenten eine Miete von 21 Euro im Durchschnitt. Wer soll das bezahlen? Und deswegen ist die Überspitzung zugegebenermaßen, ich mache damit eine Überspitzung, berechtigt zu sagen, wer baut, geht bankrott. Aber das Schlimme ist ja, das findet auch noch täglich statt. Also täglich nicht ganz, aber gefühlt sind auch viele kleine Projektentwickler.
Manche auch größer hier in Hamburg.
Manche größere Projektentwickler gehen im Moment fast jeden zweiten Tag ein Projektentwickler in die Insolvenz. Und das zeigt ja, wo das Problem ist.
Das vielleicht drüsen lass mal auf. Gerade die kleineren, die nimmt man kaum wahr, sind ja auf die klassischen, sage ich mal, Mehrfamilienhäuser mit 12, 14 quasi Wohnungen bauen. Und da fehlt jetzt auch Expertise, oder?
Da fehlt dann Expertise. Es kommt ja auch noch hinzu, wir brauchen ja auch innerhalb des Spitzenverbandes, den ich vertrete, der Immobilienwirtschaft, ist ja auch die Bauwirtschaft mit drin.
37.000 Unternehmen,
ne, genau, damit man das mal gehört hat. Unternehmen, über die verfügen wir durch die mittelbaren oder auch durch die direkten Mitgliedschaften. Und die Bauindustrie hat natürlich damit auch zu kämpfen. Deswegen sagt ja auch die Bauindustrie, wir müssen dringend handeln. Wir brauchen Dinge wie die sogenannte degressive AFA und ähnliches mehr, damit die nicht noch jetzt weiter in Kurzarbeit kommen. Es gab Zahlen, die da schon benannt worden sind. Die rechnen damit, dass möglicherweise so in der nächsten Zeit bis zu 10.000 Arbeitnehmer verloren gehen. Das kostet ja auch staatliche Transferleistungen mal ganz nebenbei.
Da kommen vielleicht ganz gerne gleich zu. Ich würde ganz gerne noch einmal das Problem versuchen aufzudröseln. Ja. Weil wir kommen noch zu den Folgen und auch zu Lösungsstrategien, ja. Aber wenn ich mir angucke, es gibt ja dieses Ziel von den 400.000 Wohnungen, ja, was der Bundeskanzler auch wahrscheinlich mit dem Hamburger Bündnis für das Wohnen im Kopf angekündigt hat. Nun wissen wir beide, dieses Jahr wird es nicht mal mehr die Hälfte. Und zugleich haben wir eine massive Nachfragesteigerung durch auch Flüchtlinge. Wie soll das zusammengehen?
Also zunächst mal muss man zu diesen berühmten 400.000 Wohnungen sagen, sind deswegen berühmt, weil Olaf Scholz natürlich ein bedeutender Mann in Deutschland ist und das geprägt hat. Uns in der Immobilienwirtschaft sagt die Zahl offen gestanden überhaupt nichts. Das muss ich kurz erläutern, weil sie brauchen eigentlich 10 Faktoren, die sie nebeneinander legen müssen, um zu erkennen, wie groß die Not und wie groß das Problem ist. Und dabei spielt zum Beispiel keine Rolle, ob noch Wohnungen im Bau sind oder fertiggestellt worden sind, die in der alten Zeit finanziert und auf den Weg gebracht worden sind, weil es ein sehr, sehr trügerischer Schluss, oder man kann auch mit anderen Worten sagen, im Moment leben wir von der Vergangenheit. Von der Vergangenheit alter Finanzregime, von der Vergangenheit alter Genehmigungen, und das wird immer weniger, ja, weil das läuft natürlich aus. Deswegen sind wir im ZIA hingegangen und haben ganz verschiedene Faktoren zusammengesammelt und zu einem Ergebnis geführt. Also Beispiel. Wir haben sehr früh schon, als der Krieg ausbrach, uns mit allen Beteiligten zusammengesetzt, mit den Bundesländern, mit dem Städtetag, mit Forschungsunternehmen, und haben mal ausgerechnet, wie wird der Verlauf von Flüchtlingen sein, wie viele Flüchtlinge werden in Deutschland bleiben, für immer bleiben, wie viele Wohnungen brauchen die. Also so ein Verlauf muss man dort mit reinnehmen. Dann muss man natürlich gucken, wie viele Wohnungen werden noch genehmigt. Noch bedeutender ist, wie viele Wohnungen werden überhaupt noch fertiggestellt. So, jetzt gibt es weitere Faktoren. Ich erspare Ihnen die Details. Das Ergebnis ist wichtig. Das Ergebnis ist, und die einzig wichtige Frage, wie viele Wohnungen fehlen heute? Ja, so, und Stand heute fehlen uns ungefähr um die 600.000 Wohnungen. Im nächsten Jahr werden es 720.000 Wohnungen sein. Und dann 2027, 2028 werden es ungefähr 830.000 Wohnungen sein. Allein schon diese 720.000 Wohnungen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, ist der gesamte Wohnungsbestand, den es jetzt im Moment gibt in Bremen, in unserer Nachbarstadt, in unserem Nachbarland und im Saarland zusammen. Das ist dramatisch. Und diese Entwicklung.
Und das ist so eine Zahl, die wir wahrscheinlich seit den 50er, 60er Jahren nicht mehr gehabt haben.
Nein,
oder?
In der Form nicht.
Also das heißt, wir kommen jetzt gerade vom Wohnungsmangel zur Wohnungsnot.
Ja, zur Wohnungskatastrophe, auf dem Weg sind wir. Das unterstellt noch, dass es keine weiteren negativen Entwicklungen in der Ukraine gibt. Weil die wesentlichen Flüchtlingsströme von der Ukraine hier zu uns hin sind erledigt. Deutschland war da ja auch mal wieder perfekt, weil, das sage ich mit großer Ironie, weil es etwas schwieriger ist, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, aufgrund wieder von schwierigen Vorschriften und Bürokratie, konnten die Menschen schneller in anderen Ländern, Staaten unterkommen. Und Deutschland hat einige noch davon abgehalten, hierher zu kommen, weil die wollen alle arbeiten, die Menschen, die aus der Ukraine kommen. Und das hat nicht so gut funktioniert, aber das nur am Rande. Wenn die Kriegssituation noch schlechter wird in der Ukraine, werden die Ströme wieder größer werden. Der Hamburger Senat hat erst kürzlich dazu interessante Zahlen rausgegeben, hat sich ja sogar in die schwierige Prognose begeben, was passiert eigentlich, wenn der Krieg sogar für die Ukraine verloren wird. So, wenn sich dann die Zahlen, wie angedacht, auch nochmal verdoppeln oder anders ausgedrückt, wenn nach Deutschland dann nochmal theoretisch, im Moment ein theoretischer Fall hoffentlich, bleibt diese Katastrophe aus, 1,5 Millionen Menschen kommen würden, dann brauchen wir nicht 750.000, sag ich mal, sondern bräuchten wir 1,5 Millionen Wohnungen auf einmal. Das hält keine Turnhalle mehr in Deutschland aus. Das ist unbeschreiblich, was dann auf uns zukommt. So, aber egal, ich will nicht noch schwärzen.
Naja, das Problem haben wir jetzt schon mal ein bisschen angefasst. Jetzt kann ja die Strategie eigentlich nur heißen, bauen, bauen, bauen. Genau. Allein, wir sehen, es wird so wenig gebaut wie seit Jahren nicht mehr.
Ja, also erstmal spreche ich mich immer, aber das ist nicht neu, für bauen, bauen, bauen aus. Alle, die das Gegenteil tun, nämlich regulieren, das ist so ein, ich sag mal, Pavlovscher Effekt, würde man sagen, in der Politik. Man kann das Problem nicht lösen auf der Angebotsseite, dann reguliert man Mieten oder ähnliches. Das ist Gift. Das ist reines Gift. Auch ein bisschen Gift oder naja, Sand in die Augen streuen der Bevölkerung, als würde das etwas nützen. Ich will nicht bestreiten, dass durch Regulierung, wenn sie überhaupt verfassungsgemäß ist, eine gewisse, ich sag mal, Beruhigung auf dem Mietmarkt eintreten kann. Aber es ist ja keine Lösung. Durch Mietregulierung wird ja nicht eine neue Wohnung gebaut. Das Schlimme ist aber, wir sind jetzt an einem Punkt, wo alles so schlecht ist, dass sowieso schon nicht gebaut werden kann. Aber selbst wenn sich zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, die Zinsen wieder verbessern würden, die Entwickler nicht mehr bauen können und wollen, wenn die Mietregulierung nochmal so bleibt oder schlimmer werden würde. Ich spiele an auf die sogenannte Verlängerung der Mietpreisbremse oder auch um die Senkung der Kappungsgrenzen, die aus meiner persönlichen Sicht, ich bin von der Ausbildung her Jurist, verfassungsrechtlich nicht haltbar wären, solche Schritte, weil die wurden mal eingerichtet, diese Instrumente in einer Notsituation, in der man sagt, man kann das mal eine Zeit lang machen, solche Eingriffe ins Eigentum und in den Geschäftsbetrieb, bis man es geschafft hat, die Lage zu beruhigen. Nur die Lage beruhigen muss der Staat oder mithelfen. Wenn die Lage sich nicht beruhigt, sind dann irgendwann nicht mehr die Eingriffe ins Eigentum zulässig und da sind wir. So, aber egal, ich will gar nicht rechtlich argumentieren. Wenn man möchte, dass Unternehmen weiter bauen, darf man nicht auch einen Hauch von mehr Regulierung machen, weil es schreckt alle ab.
Sie haben ja vorgerechnet, dass wir, also ich weiß nicht, ob Sie die rausgelassen haben, die vielleicht noch mehr regulieren, aber im Vergleich mit Frankreich, Schweden, Österreich sind wir schon Regulierungsweltmeister. Was auch?
Europameister.
Europameister.
Europameister sind wir.
Wer ist noch schlechter?
Keiner. Ja, wir haben die Erhebung nur in Europa gemacht, deshalb weiß ich das. Aber das ist ganz interessant, dass Sie das ansprechen, weil man kann das sogar in Miete umrechnen. Das haben wir mal gemacht. Sag mal, in Anführungsstrichen Durchschnittsmieten früher in Großstädten lagen ja zum Teil vielleicht bei 15 Euro. Die berühmten 21 Euro könnte man jetzt ja auch zugrunde legen, die man heben müsste, um eine schwarze Null zu erreichen. Wenn wir nicht die gesamte Staatsquote, die auf dem Gut Wohnen lastet, von 37% gleich wegradieren würden, was natürlich toll wäre, sondern nur die gleiche Staatsquote nehmen wie unser großes Nachbarland Frankreich oder man könnte auch Schweden nehmen, die liegt dort bei 22%.
Wobei in Schweden auch nicht mehr gebaut wird.
In Schweden wird auch nicht mehr gebaut, so hoch liegt. Aber worauf ich hinaus will ist, wenn wir eine Quote nur von 22% statt 37% hätten, wären alle Mieten um 3 Euro weniger. So, das wäre doch eine Sensation.
Das heißt, eigentlich werden wir bei der Miete noch mitbesteuert.
Ja, ja, selbstverständlich.
Und zwar so, dass es keiner merkt. Dann sagen Sie mal, was da drin ist in Ihrer Rechnung. 37%.
Da sind ganz viele Faktoren und ich nehme mal die dicksten Dinger. Die dicksten Dinger darin sind die Grunderwerbsteuer und die sogenannten kommunalen Abgaben, Abschöpfungsmodelle und ähnliches. Wenn man die beiden Faktoren rausnehmen würde, wäre man sofort 10% runter. Jetzt bin ich nicht so naiv zu glauben, dass eine Freie- und Hansestadt, die eigentlich früher mal vorbildlich war, jetzt hat sie leider kurzfristig mal auch die Grunderwerbsteuer erhöht, von heute auf morgen oder für immer die Grunderwerbsteuer abschafft. Aber die Bundesbauministerin, die unverdächtig ist, jetzt hier vielleicht der Opposition in Hamburg angehören zu wollen, hat gesagt, zwar nicht auf den Satz von Hamburg bezogen, aber anderer Länder, 6,5% von nichts ist auch null. Was meint sie damit? Weil sie sehr klug diesen Satz
gebildet hat. Sie bei Steinbrück gelernt.
Ja, sie kann das auch so schön auf den Punkt bringen. Was meint sie damit? Wenn wir erwiesenermaßen praktisch keine neuen Wohnungen bauen können in dieser Situation, unter anderem auch wegen der Grunderwerbsteuer, dann werden wir auch keine Grunderwerbsteuer einnehmen. So, aber es ist noch nicht alles, weil wenn wir es schaffen würden, mit bestimmten Dingen, auf die wir vielleicht ja gleich nochmal zu sprechen kommen, den Wohnungsmarkt wieder anzukurbeln, ist ja die Grunderwerbsteuer nicht die einzige Einnahme, die der Staat hat. Dazu zählen ja auch Mehrwertsteuer zum Beispiel, die durch Bauleistungen erzielt werden. Dazu erstellen ersparte Transferleistungen, weil keine Leute Kurzarbeit machen müssen. Und natürlich, ganz wichtig für jeden Finanzminister, auch die Grundsteuer. Ja, die fällt ja dann auch aus. Wenn ich keine Wohnung baue, kriege ich dafür keine Grundsteuer. So, deswegen ist es was ganz Wichtiges, da ranzugehen. Ich mag nicht mehr einsehen, dass 37% auf dem Gut lasten. Ich will das auch noch mal.
Wie groß ist das Thema energetische Sanierung, ja, energetische Anforderungen? Wir bauen ja inzwischen wirklich Hightech-Häuser.
Ja, das ist auch ein Teil da drin. Das ist erkannt, dass die Anforderungen für energetische Sanierung oder überhaupt für energetische Standards eine Rolle spielen. Die sind nicht so hoch wie die Grunderwerbsteuer, aber sie sind hoch. Und deswegen war ich gleichermaßen überrascht, aber auch erfreut, dass insbesondere der Bundeswirtschaftsminister, der bekanntlich den Grünen angehört, gesagt hat, jetzt haben wir genug getan auf dem Sektor, wir gehen nicht noch auf den sogenannten IH40-Standard. Jeder, der in der Branche tätig ist, weiß, dass diese Standardveränderungen kaum messbare CO2-Ersparungen noch gebracht hätten.
Aber messbare Kostensteigerungen.
Enorme Kosten. Ich will mal versuchen, das mit Zahlen zu benennen. Wenn Sie vielleicht ein 50-Millionen-Projekt hatten, dann ist jede Steigerung, die wir hatten im Energiestandard, also von EH55 auf EH40 wäre es so gewesen oder auf EH55 hätte bis zu 5 Millionen in der Wirtschaftlichkeitsrechnung ausgemacht, ohne nennenswerte Effekt. Das Geld ist wirklich woanders in der Sanierung von Bauten, wo man viel, viel mehr CO2 einsparen kann, besser aufgehoben. Ja. Aber lassen Sie mich nochmal einen anderen Gedanken nennen, der vielleicht überrascht und radikal klingt. Viele haben auch Unternehmen, auch Verbände gekämpft, dass die Wohnungsbauförderung aufrechterhalten bleibt. Es gab eine sehr, sehr große, gut staffierte Wohnungsbauförderung für diesen Effizienzstandard 55, bis die neue Bundesregierung, bis die Ampel in die Verantwortung kam und es hieß, die Mittel wären viel allokiert, dann gab es einen abrupten Stopp. Das waren Mittel, die vielleicht im Jahr bis zu 10 Milliarden ausgemacht hatten. So, jetzt sage ich etwas, was schnell zu Diskussionen führen kann, aber ich sage es trotzdem. Vielleicht ist der Weg gar nicht richtig, zu subventionieren mit 10 Milliarden mit verlorenen Zuschüssen, sondern es ist besser, die Staatsquote runterzusetzen. Warum? Ich habe mir Wirtschaftlichkeitsrechnung, weil ich Developer bin, mein Leben lang angeguckt. Selbst diese Förderung, über die ich gerade gesprochen habe, hat den Wirtschaftlichkeitsrechnungen einen Vorteil von maximal 5% ausgemacht. So, aber ist natürlich naturgemäß mit ganz viel Aufwand verbunden, mit Vergabebürokratie und ähnliches, den ich nicht bestreiten will, dass er nötig ist, weil es sind staatliche Gelder. Wenn Sie die verteilen, müssen Sie ganz genau kontrollieren, ob die Mittel auch ordnungsgemäß verwendet werden und so weiter. Nur wir können uns ersparen. Ja, wenn wir das nicht machen, wenn wir die Staatsquote vielleicht um 10% senken, ist das für alle ein besseres Geschäft und wir ersparen uns die Bürokratie. Also das.
Also nochmal die Forderung, das ist ja eher ungewöhnlich. Die Branche, wir haben es vorhin gehört, wer heute baut, geht bankrott, sagt nicht, wir wollen Fördergelder, wir wollen Subventionen, sondern wir wollen eigentlich nur eins, Deregulierung, Kostensenkung, weniger Ansprüche.
Das Wichtigste ist in der Tat die Staatsquote senken. Jetzt ist das aber leider, weil es ist eine komplexe Materie, noch nicht die ganze Wahrheit, das muss ich sagen. Also zum einen ist etwas, was keine Subvention ist, dringend erforderlich. Das hören Sie jeden Tag im Moment in den Nachrichten. Das ist die berühmte degressive AFA. Was ist das? Das ist einfach ein beschleunigtes Abschreibungsprogramm. Sie wissen, dass die Deutschen Abschreibungsweltmeister sind. Das funktioniert schon immer. Mhm. Und bislang haben wir eine lineare AFA, die beim Wohnungsbau verbunden ist. Das schreibt nicht so schnell ab. Die Idee ist, dass man 5% innerhalb der ersten 6 Jahre abschreiben kann. Das hat ein Stück weit von einem Turbo. Das Problem ist nur, es ist im Wachstumschancengesetz und damit verkettet in dem politischen Streit, den wir im Moment haben. Was
Ihre Parteifreunde gerade blockieren.
Ganz genau, ganz genau. Ich spreche ja hier als ZIA-Präsident und ich darf Ihnen aber nicht nur als ZIA-Präsident für den Spitzenverband der Branche sagen, dass dafür kein Verständnis. Ich bin ganz sicher, dass die Wohnungssuchenden auf der Straße auch kein Verständnis für einen solchen politischen Streit haben und schon gar nicht dafür, dass man zwei Güter der Daseinsvorsorge gegeneinander ausspielen will. Damit meine ich das Essen, also auf Deutsch die Agrarthemen, die damit verbunden sind. Ich kann das gar nicht und will das gar nicht bewerten, ob das richtig ist, was man auf dem Sektor macht. Was ich nur bewerten möchte, ist, dass man nicht den Agrardiesel gegen Wohnung ausspielen darf. Ja, das halte ich für einen komplett falschen Weg. Und ich denke auch, dass eine heutige Opposition, die ja mindestens in anderthalb Jahren damit rechnen möchte, dass sie regiert, wenn es nicht noch früher passiert, natürlich sich keinen Dienst damit antut, jetzt die degressive AFA zu verhindern. Weil, wenn die jetzt einsetzt, wenn sie beschlossen wird, sind morgen noch nicht eine einzige Wohnung damit gebaut. Das dauert doch wieder einen so langen Zeitraum, dass definitiv bis dahin neue Bundestagswahlen gewesen sind. Und dann muss man liefern. Also vertrödeln
gerade Zeit, ne?
Dann muss man liefern. Also wer es jetzt verhindert, glaubt aber erst beim nächsten Mal mit solchen Dingen in der Regierung, der ist dann in der schwierigen Situation, liefern zu müssen. Und das kann er nicht, wenn es diese degressive AFA nicht gibt. Da gibt es noch einen letzten Punkt, dann bin ich auch durch mit den Therapien, mit den Maßnahmen. Das hört sich jetzt ein Stück schon nach staatlicher Unterstützung an, aber in Wahrheit ist es dann am Ende auch nicht. Der Zier hat ein Programm ausgerufen, vom halben Jahr schon, weil wir erkannt haben, dass das größte von allen Problemen auf der Finanzseite in der Erstellung von Wohnen im Moment die Zinsen sind. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, das weiß jeder inzwischen, dass die abrupt gestiegenen Zinsen das größte Problem sind. So, dann haben wir gesagt, wie bekommt man das hin, dass man eine Erleichterung dafür gibt, dass wir die Zinsen auf ein, ich nenne das mal, Vorkriegsniveau wiederbringen. Also vielleicht auch nur auf 2% runterbringen, das würde reichen. So, und dann sind wir hingegangen und haben das ausgerechnet für ein Wohnungsbausegment oberhalb der Sozialwohnung. Weil Sozialwohnungen haben ihre eigene Förderung, dazu passt das Thema nicht. Aber direkt darüber sind die größten Bedarfe im Moment, sind die berühmten Krankenschwestern und Polizisten, die keine Wohnung bekommen. Und in dem Segment muss man Wohnung bauen. So, und wenn man jetzt einen Mitteleinsatz von 3 Milliarden beispielsweise hätte.
Nicht
wie
viel.
Kommt man auf diese 3 Milliarden, um das runter zu subventionieren? Indem man ein KfW-Zinsprogramm macht. Das ist nicht neu. Die KfW hat immer wieder in ihrer Historie auch Zinsprogramme gehabt. Die KfW ist eine hochprofessionelle Bank, die ist darauf eingestellt. Die kann relativ zeitnah solche Systeme wieder hochfahren und könnte ein Zinsprogramm machen. So, ich weiß, wie die KfW sich refinanziert am Markt. Ich kenne diese Sätze und ich weiß, was es erforderlich ist, für solche Wohnungen das Geld zur Verfügung zu stellen. Also im Ergebnis, ich würde es nicht zu kompliziert machen, braucht man für 100.000 Wohnungen, in denen man diesen Zinssatz runtersubventioniert, 3 Milliarden Euro. So, hört sich jetzt an wie etwas, was man der Wirtschaft geben würde, aber so ist es nicht, weil im Ergebnis passiert jetzt Folgendes. Erstens, es gibt dafür Grunderwerbsteuer. Gut, da will ich mir jetzt nicht auf den Satz festlegen, weil es erstmal in den Ländern unterschiedlich ist und weil ich eigentlich hoffen würde, dass man die Grunderwerbsteuer für eine Zeit lang aussetzt. Aber lasse ich mal das Thema beiseite. Sie erreichen damit, weil die Zinsen werden ja nur subventioniert, wenn sie auch konkret bauen, sonst gibt's das Geld nicht. Heißt also, wenn sie dann konkret bauen, gibt's genau für diese 100.000 Wohnungen 3,3 Milliarden Mehrwertsteuereinnahmen. Also schon allein dadurch ist die Kohle wieder drin. So, dann ersparen Sie genau für diesen Satz für 100.000 Wohnungen natürlich um die bis zu eine Milliarde Transferleistungen, die dann erspart werden. Und dann kommt die Grundsteuer. Ich glaube, das ist auch irgend sowas mit 0,7 Milliarde oder so auch noch on top. Also das ist, gewisse Politiker würden sagen, ein guter Deal, ja, den man machen
sollte. Hoffentlich hier nicht zum Mal stehen.
Ja, das wäre ein guter Deal, den man machen könnte. Der
Was sagt denn die Politik? Ich meine, Sie sind doch mit denen im Gespräch. Also es
sind
doch
eigentlich ein bisschen,
Frau Geiwitz und Herr Lindner.
Den treffe ich uns am nächsten Freitag schon wieder mit ein paar Industriellen zusammen. Beim letzten Mal in diesem Regeltreffen habe ich genau dieses Programm übrigens zum ersten Mal schon adressiert an ihn und er hat auch interessiert zugehört. Ist bis zu dem Zeitpunkt vor ein paar Wochen erstmal daran gescheitert, dass ein Teil der Berater, insbesondere auch des Bundesfinanzministeriums, aber die sitzen auch in BaFin und in der Bundesbank, gesagt haben, damit konterkarieren wir ja die EZB-Politik. Was meinen die damit? Die sagen, wenn es Programme gibt, die, ich sag mal, die steuernde Wirkung der EZB-Politik gegen die Inflation denen entgegenstehen, die dagegen laufen, dann wäre das nicht richtig. Das kann ich sogar verstehen, das glaube ich
aber
auch.
Was die EZB so gerade macht, das ist jetzt aber fast ein abendfüllendes Thema.
Habe ich denen nur sagen müssen und ist bislang unwidersprochen geblieben. Ich habe mir nämlich angeguckt, was sind das ganze Kreditvolumen in Deutschland? Und dann habe ich die Zahl genommen, die wir im Maximum als hier fordern, das sind nämlich gar nicht mal nur 3 Milliarden, halt sich fest, das sind 9 Milliarden dafür, weil dann kann ich mich 300.000 Wohnungen sofort bauen und die brauche ich ja auch. So, aber wenn ich diese 9 Milliarden dagegen setzt, da kommt ein Faktor von 0,3% raus. Und dann muss ich doch sagen, wenn das gesamte Kreditvolumen so hoch ist und die benötigten 9 Milliarden daran nur gemessen 0,3% sind, ist das wie, als würde eine Nussschale gegen einen Tankerknall. Das ist vollkommen irrelevant. So, und da muss man natürlich auch noch abwägen. Ich meine, wir rassen in riesige soziale Probleme rein. Der Sozialstaat wird gefährdet, wenn wir die Wohnung nie haben. Dann ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, ob 0,3% Gefährdung da sind.
So, nicht nur der Sozialstaat am Ende.
Das ist aber angekommen, denn Sie haben vielleicht mitverfolgt, dass in der letzten Sekunde von irgendwelchen Haushaltsgesprächen das Bundesbauministerium es geschafft hat, doch 1 Milliarde genau für ein solches Programm locker zu machen. Ja, das wird gerade ausstaffiert. Die KfW arbeitet daran schon. Wie wird das gemacht? Und die Idee ist, dass es natürlich auch eingesetzt wird für energetisch wertvolle Bauten. Egal. Ich glaube, die Einschränkungen sollten und dürften nicht zu hoch sein. Nur es kommt jetzt erstmal. Also es ist gesichert, dass 1 Milliarde in 24 dafür läuft. Angedacht sind eine weitere Milliarde in 25. Meine These wird sein, die Wohnungsprobleme werden so eklatant noch größer werden, dass die, welche Bundesregierung auch immer, vielleicht noch in 24, aber dann spätestens in 25 geneigt sein muss, dem ZIA-Programm noch in höherem Maße zu folgen. Und dann könnte es funktionieren.
Wir sind gespannt. Wir werden es dann verlinken im Netz auf unseren Podcast heute. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Das ist so interessant, aber so ein paar Themen haben wir ja noch. Also werden am Ende dann nur noch die bauen, die jetzt nicht vielleicht auf die Rentabilität gucken. Das heißt, auf der einen Seite sozialer Wohnungsbau, auf der anderen Seite aber auch vielleicht Unternehmen, die sagen, das ist jetzt ein Goodie, den ich mit dazugebe, weil ich sonst gar keine Leute mehr kriege.
Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Fangen wir mal mit der Bauindustrie an. Das ist ganz eindeutig. Wir haben das nicht überall das gigantische Problem von Bauindustrie pleiten oder was auch immer das damit verbunden wäre, weil die Bauindustrie im Moment sehr stark auch im Tiefbau unterwegs sein kann, insbesondere im Verkehrsbau. Ja, das heißt, größere Bauunternehmen haben sich sehr stark verlagert im Moment auch auf Verkehrsbauten. Ich meine, fahren Sie durch eine Großstadt, fahren Sie durch Hamburg.
Ich glaube,
niemand hat den Eindruck, dass hier die Straßen aufgerissen werden. Das heißt also, es ist irgendwo ein Stück weit abgemildert, es kann aber trotzdem nicht sein, für die Bauindustrie, dass wir nicht Ideen haben, dass wir wieder in den Wohnungsbau reinkommen können. Dann halten sich diejenigen über Wasser, die breit aufgestellt sind. Die erstens sowieso vielleicht mehrere Immobilienprodukte haben, also nicht nur Wohnen, sondern vielleicht auch Logistik, da wird noch gebaut und insbesondere die auch Einnahmen aus dem Management haben. Ja, Sie haben eben zu Recht gesagt, gerade die kleinen und die mittleren Projektentwickler sind schnell in die Insolvenz gegangen, weil das in der Regel welche sind, die auch nicht noch Einnahmen aus Bestände haben. Ja? Also wohl gut sind diejenigen aufgestellt, die differenziert haben in ihrem Unternehmen, die mehrere Standbeine haben. So, deswegen ist alles ein bisschen komplizierter zu betrachten. Nur, wir erleben eine Tendenz, die muss man sehen. Investitionsgeld ist wie Wasser. Es fließt dorthin, wo es am einfachsten hinfließen kann. Mit Grauen sehe ich, dass sich internationale Investoren von Deutschland abwenden. Ja? Oder auch deutsche Investoren im Ausland investieren. Wenn sie Wohnungen bauen wollen, wir brauchen gar nicht so weit gehen, in Großbritannien, wo gute Märkte sind, wo Wohnungen genauso gefragt sind in den Großstädten wie bei uns, haben sie nahezu gar keine Regulierung. Ja, sie können auch in die USA gehen. So, und wenn das Image von Deutschland immer schlechter wird, und darauf zahlt natürlich die überbordende Bürokratie und Regulierung ein, dann haben wir ein gigantisches Problem, wenn es wieder losgehen soll, weil nicht nur keine Baukapazitäten, darauf hatten Sie ja schon hingewiesen, mehr da sind, sondern auch keine Finanzkapazitäten mehr da sind oder weniger Finanzkapazitäten da sind, weil die ausländischen Investoren sich abgewandt haben. Sie kennen diesen das berühmte Bild, was wir ja schon mal in der Historie von Deutschland hatten, der kranke Mann. So, wir waren der kranke Mann vor den Hartz-Reformen damals und haben uns super entwickelt danach in Europa und sind jetzt leider wieder genau auf dem anderen Weg. Und wir müssen dringend Deutschland wirklich einen gigantischen Ruck geben auf allen Feldern. Dazu zählt nicht nur meine Branche, nicht nur die Immobilienbranche, die übrigens gigantisch ist, wissen die meisten nicht. Wir erwirtschaften 19% des Bruttosozialproduktes und vertreten 10% der Arbeitnehmer in Deutschland. Ja.
Haben Sie aber alle reingerechnet.
Ja, alle reingerechnet, alle Industrien, weil das machen wir im ZIA so, weil alle bei uns ja auch organisiert sind. Ja, das beginnt bei der Erstellung der Immobilie, Makler sind bei uns drin, Bauunternehmen, alles ist drin. So, und deswegen hat es eine große Wirkung, deswegen hat es auch einen Impact. Wenn es der Immobilienbranche nicht gut geht, dann geht es in erheblichem Teil von Deutschland nicht gut. So, da sind auch die ganzen Zulieferer noch gar nicht drin oder die Facility-Branche, die auch gigantisch ist. Also wir müssen dringend handeln. Und wer das nicht erkennt, der versündigt sich an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland im Moment und auch am Sozialstaat. Die sozialen Probleme werden immer größer. Ich beobachte mit einem riesen Argwohn und Schrecken, nicht zuletzt auch, weil ich Geschichte Leistungskurs hatte, als ich sehr jung war, wie sich Geschichte an manchen Punkten wiederholt. Ja, und was ich meine ist, das Starkwerden der Ränder in Deutschland. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Thema Wohnen und der Wohnungsmangel und das Erstarken von Rändern auch etwas miteinander zu tun haben, dass dort auch Hass und Neid geschürt wird, weil natürlich auch die Konkurrenz um Wohnungen groß ist und sich Menschen zurückgesetzt fühlen und nicht mehr verstehen, was dann da passiert. Also das Lösen von Wohnungsproblemen ist ein Stück Therapie auch auf dem Weg, dass sich Deutschland nicht weiter radikalisiert und dass es in Deutschland einen Sozialstaat vernünftig funktionierend geben kann.
Lieber Herr Dr. Mattner, das sind kluge, nachdenkliche Worte zum Schluss. Ich bedanke mich, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Sie schalten gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Well, who do you think is your favorite princess?
Yeah. Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.